Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Downset Talk Bonusfolge. Mein Name ist Adrian Franke und wie ihr dem Titel ja schon entnehmen könnt, soll es heute um die Combine gehen. Die ist am Sonntagabend zu Ende gegangen und es gab einige Nachfragen von euch. Konkret auch im Discord-Channel hattet ihr so ein bisschen um eine Einordnung gebeten und die will ich heute mal so ein klein wenig zusammenfassen. Ihr werdet es gleich merken, wie ich mir das so grob gedacht habe, wie ich das aufgebaut habe. Vorweg aber ein paar allgemeine Sätze zur Combine. Wir hatten das ja auch, glaube ich, jetzt in der Hauptfolge mal angesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das Thema Combine auch letztes Jahr zum Draft mal hatten, zumindest mal irgendwie angesprochen haben. Im Kern ist es einfach wichtig zu verstehen, wie man die Combine insgesamt einordnen sollte. Und für mich die generelle Faustregel ist, und da werde ich auch ein, zwei Mal bei einzelnen Prospects gleich drauf eingehen, diese ganzen athletischen Drills sollte man wirklich nur sehr, sehr gering bewerten, sehr, sehr gering, eine geringe Gewichtung geben. Das ist auch nicht meine selbst geschaffene Idee oder auf meinem Mist gewachsen. Das ist einerseits ist es ein Erfahrungswert, eben dahingehend, dass die Leute, die vielleicht bei der Combine irgendwie so aus dem Nichts komplett eskalieren, total super athletische Tests haben, dass sie das häufig nicht aufs Footballfeld eben übertragen können. Also, dass jemand zum Beispiel die 40 Yards extrem schnell läuft, aber auf Tape halt trotzdem langsam Football spielt. Und andererseits ist es halt auch das, was man so von Team-Insidern hört, von Liga-internen Quellen irgendwie hört, so ganz grob zusammengefasst. Die Interviews mit den Teams, also jedes Team darf sich ja bei der Combine mit insgesamt 45 Prospects für je 18 Minuten treffen. Das ist der wichtigste Part. Von denen bekommen wir natürlich erstmal nichts mit, außer so ein paar Gerüchte, die danach rumgehen. Aber an sich die Interviews mit den Spielern, das ist eigentlich der wichtigste Part bei der Combine. Der zweitwichtigste Part sind die medizinischen Checks, vor allem natürlich bei Sonderfällen, sage ich jetzt mal, wie Tua Tagovailoa dieses Jahr. Und dann eben erst kommen die On-Field-Drills, also das, was wir wirklich auch alle sehen. Dementsprechend schon mal von der Gewichtung her, das, was wir auf dem Feld sehen, ist vergleichsweise der am wenigsten gewichtige Part der Combine selbst. Und dann die Combine insgesamt eben ist für den Draft-Prozess wirklich nur so ein Element von vielen und sollte halt insgesamt nicht zu hoch bewertet werden. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum dann überhaupt eine Bonusfolge dazu? Und so komplett unberechtigt ist die Frage vielleicht auch gar nicht. Für mich liegt eben der Kern mit den On-Field-Drills und wie ich die bewerte, wie ich die in meine Draft-Prognosen und Analysen einfließen lasse, liegt in den Extremen tatsächlich. Das ist das, wo ich hellhörig wäre, wo ich mir Drills vielleicht auch noch mal im Real Life anschaue oder mich mit den Zeiten dann im Detail irgendwie doch noch mal genauer befasse. Extreme heißt für mich in dem Fall ganz einfach, es gibt Prospects, die wirklich positiv oder negativ ganz, ganz krass eben testen. DK Metcalf letztes Jahr war so ein Beispiel, der einfach für seine Größe enorme Speed-Werte aufgelegt hat, sowas in diese Richtung. Gibt es vielleicht einen Running Back, der viel langsamer ist, als man gedacht hatte? Gibt es einen Receiver, der irgendwie mit Agilität überrascht? So diese Geschichten. Das ist das, worauf ich dann noch wirklich achte und worum es auch heute ein bisschen gehen soll, eben möglichst die gewichtigsten Punkte, die ihr dann auch mit einfließen lassen könnt. Also ob jetzt ein Jerry Jeudy eine 4-4-1 oder eine 4-4-8 läuft auf 40 Yards, das ist mir völlig egal und es fließt auch nicht in meine Draft-Bewertung mit ein. Es sind wirklich eben die Ausreißer nach oben, nach unten, die einen vielleicht im Extremfall auch wirklich dazu veranlassen können, nochmal in den Tape zu schauen, weil man vielleicht dann glaubt, man hat was übersehen oder man hat was falsch eingeschätzt, wenn eben die athletischen Tests einen so komplett vom Hocker hauen, weil man es anhand vom Tape einfach nicht erwartet hat. Und vor dem Hintergrund mit den ganzen Infos jetzt hoffentlich so im Hinterkopf, habe ich für euch ein paar Gewinner und Verlierer oder Riser und Faller ist ja so ein bisschen der beliebtere Begriff bei der Combine zusammengetragen. Also Spieler, deren Draft-Aktien hochgehen und Spieler, deren Draft-Aktien runtergehen infolge der Combine, durch die ich einfach im Schnelldurchlauf so ein kleines bisschen gehe, um das so zusammenzufassen, damit ihr die Namen mal gehört habt und eben das Wichtigste quasi, die wichtigsten Takeaways, die wir nehmen können, die wir mitnehmen können, weil wir eben bei den Interviews nicht dabei sind mit den Teams, dass ihr die so ein klein wenig zusammengefasst habt. Und ich werde jetzt mal so grob davon ausgehen, dass ihr euch im Zweifelsfall noch überhaupt nicht mit dem Draft befasst habt. Also wer schon so ein bisschen drin ist, sich mit ein paar Prospects beschäftigt hat, der wird sicher die ein oder andere Information für den Spieler grundlegend, die ich gleich sage, wird die schon kennen, wird die schon mal gehört haben. Das trifft auf jeden Fall auf meinen ersten Namen zu. Und das ist Isaiah Simmons, der Linebacker von Clemson. Kurze generelle Info, das ist die defensive Allzweckwaffe in diesem Draft. Der kann Safety spielen, der kann Linebacker spielen, der kann Slot-Cornerback spielen, der kann Edge-Defender spielen, hat das auch alles gemacht im College. Und zwar nicht nur vereinzelt, sondern wirklich in größerer Sample-Size. In der Highschool zusätzlich auch noch Wide Receiver gespielt. Also ein unheimlich vielseitiger Spieler. Und ich glaube auch, gerade diese Art Spieler sind die Zukunft in der NFL, was Defense angeht. Das, was wir teilweise schon bei den Ravens, bei den Patriots sehen, eben diese positionslosen Spieler, wenn man so will. Also ein Spieler, den man nicht einfach in eine Rolle nur reindrückt, sondern der wirklich alles machen kann, um eben auch auf diese immer flexibleren Offenses reagieren zu können. Falls ihr jetzt damit irgendwie gar nichts anfangen konntet, erstmal, also falls es für euch jetzt alles so ganz, ganz theoretisch noch ist, denkt an den Derwin James, der Safety von den Chargers. Aber 10 cm größer und um die 5, 6, 7 Kilo ungefähr schwerer und dabei aber noch athletischer. Das ist in ungefähr ganz, ganz platt zusammengefasst Isaiah Simmons. Der ist wirklich unfassbar athletisch, da gibt es überhaupt keine Frage. Wir gehen in den Draft-Preview-Folgen natürlich auch noch mehr ins Detail. Und man hat bei ihm sicher erwartet, dass der sehr gut testen würde, was die Combine angeht, weil das sieht man halt auch sofort auf Tape, wenn man ihn sich anschaut. Aber dass der so extrem eben, da sind wir bei den Extremen direkt, dass er so extrem testen würde, das war schon absurd. Der war noch mal ein Stück schneller als gedacht, der war noch mal ein Stück explosiver als gedacht. Gibt ja eben die spezifischen Drills, um genau diese Sachen auch zu testen. Ich habe ein paar Quervergleiche gesehen und der hat im Prinzip vergleichbar mit Julio Jones getestet, bei auch ähnlichen Körpermaßen, also ein absoluter Wahnsinn für einen Linebacker-Safety, was auch immer man, wie auch immer man ihn sehen will. Ich glaube, das ist ein Fall Simmons, wo die Combine ihn von einem sicheren Top-12-Pick, ich glaube Top-12 wäre der auf jeden Fall gegangen, zu einem relativ sicheren Top-8-Pick gemacht hat. Mit der einzigen Frage, wie viele Quarterbacks halt letztlich in der Top-8 gehen. Das wird natürlich eine spannende Frage sein, wo wir auch nach der Free Agency erst so ein bisschen mehr sagen können. Aber das ist einer der besten Spieler in diesem Draft. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und die Combine hat es bei ihm eben wirklich noch mal deutlich, deutlich unterstrichen. Der zweite Spieler, Denzel Mims, Wide Receiver von Baylor, ist ein super spannender Receiver. Und ich will jetzt noch nicht so wahnsinnig viel verraten, weil wir natürlich auch dann in den entsprechenden Folgen da mehr ins Detail gehen. Aber selbst vor der Combine hat der schon an meiner Receiver-Top 5 gekratzt. Also das ist wirklich ein super Prospect, weil der hat auf der einen Seite Größe und Speed, hat auch Explosivität. Und bei ihm so die größten Fragen waren einmal, wie gut er halt athletisch wirklich ist, also im Vergleich dann auch, und dann, wie weit er in seiner Entwicklung als Receiver schon ist. Und auf die Receiver-Entwicklung und das Route-Running, diese Fragen, da hat er beim Senior Bowl schon viele Antworten gegeben. Und dann hatte der jetzt wirklich eine exzellente Combine, also für mich einer der großen Gewinner. Denzel Mims hat einmal halt den Speed, den man auf Tape auch sieht bei ihm, hat er athletisch bestätigt. Mit einer 4-3-8 auf 40 Yards. Das war einer der Top-Werte unter Wide Receivern. Das war zum Beispiel schneller als ein Jerry Jeudy, obwohl Jeudy ein Stück kleiner und leichter ist als Denzel Mims. Und das ist halt der Punkt mit ihm. Der hat eben diese Size-Speed-Mischung und dazu hatte der jetzt auch sehr, sehr gute Werte bei den Explosivitätsdrills plus eben auch bei den Agilitätsdrills, also wie beweglich er ist. Wo ja zum Beispiel, wenn man den Quervergleich zieht, ein DK Metcalf letztes Jahr dann so eingebrochen ist. Das ist eben bei Mims nicht passiert. Ihr werdet über die nächsten Wochen mit Sicherheit noch einiges von ihm hören. Wie gesagt, wir werden auch dann in der Receiver-Folge vor dem Draft darüber sprechen. Aber das ist generell einer der Aufsteiger im Pre-Draft-Prozess. Und ich glaube, so viel kann ich schon verraten. Ich gehe davon aus, dass der in der zweiten Runde weggeht. Und vielleicht hat er sich sogar ans Ende der ersten Runde befördert. Mit einer extrem guten Combine. Der nächste Spieler. Das ist der erste Name, der ein bisschen schwieriger ist. Das ist nämlich Albert Okwuegbunam, der Tight End von Missouri. Ich glaube, ich habe es sogar richtig ausgesprochen. Das ist jetzt mal einer, im Gegensatz zu den ersten beiden, der nicht in den ersten beiden Runden und ziemlich sicher nicht mal an den ersten beiden Draft-Tagen gehen wird. Aber der hat sich vermutlich mit der Combine von einem 7. oder 6. Runden-Pick so in die 5. Runde katapultiert. Vielleicht sogar in die späte 4. Runde. Mal schauen, wie der Draft-Prozess sich so entwickelt. Diese Tight-End-Klasse ist nicht sonderlich gut. Das hatte ich ja schon ein, zwei Mal durchblicken lassen. Da reden wir wahrscheinlich grob von zwei, drei, vielleicht vier Tight Ends über die ersten drei Runden. Mehr kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und umso durchlässiger ist dann so eine Positionsgruppe natürlich für mögliche Draft-Riser, also Spieler, die eben sehr gut testen, die sich im Draft-Prozess so ein bisschen nach vorne schieben. Und dafür ist die Combine halt perfekt, um eben athletisch zu überraschen, um wirklich da auf sich aufmerksam zu machen. Und Albert O, der hat es total genutzt. Der ist die 40 Yards in 4,49 Sekunden gelaufen. Das ist auf geteiltem Platz einmal die viertschnellste Zeit für einen Tight End bei der Combine seit 2003. Und es ist die zweitschnellste Zeit seit 2003 für einen Spieler, der mindestens 6,5 groß und 250 Pfund schwer ist. Also schon mal ein sehr, sehr außergewöhnlicher Speedwert. Next-Gen-Stats, das ist auch ganz spannend, die verrechnen diese ganzen athletischen Scores, also wie schnell, wie agil, wie explosiv man eben bei diesen Tests war. Und laut deren Berechnung ist der einzige Tight End mit einem Elite-Athletic-Score in dieser Draft-Klasse. Also auch da im Vergleich ganz, ganz weit vorne. Und so ein Hintergrund ein bisschen noch zu ihm. Albert O. hatte 2017 11 Touchdowns und dann die letzten beiden Jahre viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wurde in der Offense nicht immer ideal eingesetzt. Er hatte jetzt aber halt in der Summe eine Combine, die ihn, glaube ich, auf einigen Draftboards echt ein gutes Stück hochschieben wird, weil sich Teams dann halt in einer schwächeren Klasse eben eher sagen, dann nehmen wir lieber den Athleten, der ein Elite-Athlet sein kann oder schon ist, und der das Top-Ceiling mitbringt, als halt irgendwie ein durchschnittliches Tight-End-Prospect mit einer vielleicht höheren Baseline, aber wo wir schon wissen, dass wir da niemals so viel rauskitzeln werden. Deswegen so ein Spieler, den man wahrscheinlich für den dritten Draft-Tag, ich denke, darüber hinaus wird es nicht gehen, aber dafür mal im Kopf haben sollte. Dann habe ich ein paar Offensive Tackles, die ich mal ein klein wenig zusammenfasse. Also erstmal generell zur Position, diese Offensive Tackle-Klasse ist richtig gut. Für mich ist der Draft von dem, was ich bisher gesehen habe und weiß und selbst analysiert habe, ist Wide Receiver klar am stärksten. Aber dann folgt halt echt Offensive Tackle. Und das hat die Combine auch nochmal bestätigt. Tristan Wirfs von Iowa, das ist der größte, ja, athletische Tackle-Freak von den allen dieses Jahr. Der hat eine unglaubliche Agilität und Explosivität. Das haben auch die Combine-Tests jetzt bestätigt. Da lohnt sich auch, die Drills nochmal anzuschauen, wie gut der sich einfach bewegt bei seiner Größe. Ich glaube, dass der tatsächlich nach der Combine für nicht wenige der Nummer 1 Tackle in dieser Klasse ist. Also diese Top 3, Top 4 Tackles, die sieht man ja in verschiedenen Anordnungen. Ich glaube, dass Wirfs sich mit einer extrem guten Combine für viele auf den Nummer 1 Spot geschoben hat und dass der ein relativ sicherer Top 12, mindestens Top 15, eher Top 12 Pick im kommenden Draft ist. Vielleicht einer für die Chargers, vielleicht einer für Arizona, vielleicht für Carolina. So diese grob diese Größenordnung. Und er ist halt nicht der Einzige. Also Mekhi Becton von Louisville, ein unfassbarer Riese, selbst wenn wir die O-Line-Standards da anwenden. Und der war echt schnell, auch explosiv. Auch da reden wir eigentlich nahezu sicher von einem Erstrunden-Pick. Dann gab es noch Ezra Cleveland von Boise State. Vielleicht so der Tackle, der sich bei der Combine als, als Nummer 5-Tackle, denke ich, festgebissen hat. Also wenn wir diese Top 4 ist eben Tristan Wirfs, dann Becton, dann Andrew Thomas und Jedrick Wills. Dürfte so die Top 4 Tackle-Gruppe sein in irgendeiner Anordnung. Und Cleveland hat sich da jetzt vielleicht wirklich so als Nummer 5 Tackle festgebissen. Der ist 6'6", 311 Pfund, also auch ein absoluter Riese. Hat 30 Wiederholungen beim Bankdrücken geschafft, das ist sehr viel. Und war dann eben auch einer der Top-Tackles, was die ganzen athletischen Tests danach anging. Sehr erfahrener Spieler, hat 40 Starts im College. Also ich glaube, dass der sich mit dieser Combine, die er hatte, mal mindestens einen Zweitrunden-Pick gesichert hat. Und wer weiß, je nachdem, wie sich der Draft entwickelt, wenn es irgendwie einen frühen Tackle-Run gibt, dann geht er vielleicht auch noch sogar irgendwie am Ende der ersten Runde. Würde ich nicht ausschließen, aber ich glaube, mindestens einen Zweitrunden-Pick hat er sich mit der Combine gesichert. Dann habe ich noch drei Wide Receiver, die ich auch ein klein wenig zusammengefasst habe. Los geht's mit Justin Jefferson, der LSU-Receiver. Da gab es ein paar Fragezeichen, was sein Speed, Athletik angeht. Und die hat er komplett ausradiert. Also der war super schnell. Der war schneller als zum Beispiel Jalen Reagor, schneller als Jerry Jeudy. War in den athletischen Tests überall gut bis sehr gut. Also ich glaube, der hat sich auch mindestens als Zweitrunden-Pick festgesetzt bei der Combine. Gibt sicher auch Teams, die den sogar als Erstrundenkandidat sehen. Michael Pittman von USC ist einer dieser Kandidaten, bei dem mir das Tape generell schon sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin gespannt, wo der geht. Aber das könnte so ein Kandidat sein, der eben durch diese hohe Dichte an wirklichen Top-Receiver-Prospects, dass der dann so ein Stil irgendwie in der späten dritten Runde oder sowas wird. Aber später als dritte Runde, glaube ich halt, wird der auch nicht gehen, weil dafür ist einmal sein Tape zu gut und dann war bei ihm eben auch die Combine zu gut. Michael Pittman, großer, schwerer Receiver, hatte die viertbeste Zeit beim Three-Cone-Drill, zweitbeste Zeit beim 20-Yard-Shuttle, also Explosivität, Agilität echt hoch, was man eben bei seinen Maßen dafür, dass Pittman so groß und so ja, vergleichsweise schwer ist, nicht unbedingt erwarten würde. Ich glaube, der könnte echt so einer sein, der so eine lange, stabile NFL-Karriere vor sich hat. Die zwei, beziehungsweise die drei Receiver, die ich jetzt bisher hatte, das waren auch alles Namen, die vorher wahrscheinlich auch so im Top-100-Kreis unterwegs waren. Also jetzt Denzel Mims, dann Justin Jefferson und Michael Pittman. Ein anderer Kandidat, aber vielleicht dadurch auch ein spannenderer Kandidat, ist Chase Claypool von Notre Dame. Bei dem haben Teams schon angefragt, ob er auf Tight End umschulen würde. Die Maße dafür hätte er. Und wenn man ihn als Tight End sieht, dann waren die athletischen Tests jetzt bei der Combine halt wirklich absolut spektakulär. Der war, selbst wenn man es unter den Wide Receivern sieht, war der einer der Besten in vielen Kategorien, auf 40 Yards auf jeden Fall, im Hochsprung auch. Dementsprechend hoch wäre er dann natürlich im athletischen Vergleich auf Tight End anzusiedeln. Und Claypool könnte jemand sein, der in so einer Receiving-Tight End-Rolle echt spannend wäre, weil der halt nach dem Catch jede Menge Potenzial mitbringt und dann mit seiner Athletik natürlich auch ein ziemlich deutliches Mismatch eben für viele Underneath-Verteidiger, seien es jetzt Slot-Cornerbacks oder eben Linebacker oder Strong-Safeties zum Teil auch in der NFL wäre. Bei den Cornerbacks habe ich mir mal CJ Henderson von Florida rausgeschrieben. Klar, Cornerback Jeffrey Okuda ist die unangefochtene Nummer 1 und ehrlich, schaut euch mal an, wie der sich in den Field Drills bewegt hat. Der ist dann einmal blöd gelandet und hat es dann abgebrochen, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ist nichts Schlimmes. Aber wie Okuda sich bewegt, diese kleinen, schnellen Schritte, immer in Balance, die Hüften bewegen sich wirklich perfekt und ultra explosiv. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich so das, was man als Textbook-Cornerback-Movement irgendwie gelernt hat. CJ Henderson könnte sich bei der Combine in die Konversation für einen Platz in der ersten Runde gebracht haben. Allen voran, erstmal ist er die drittschnellste 40-Yard-Zeit unter Defensive Backs gelaufen. Und das bei über 200 Pfund Gewicht und 20 Wiederholungen beim Bankdrücken. Also auch da ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Und der war auch in den On-Field-Drills richtig gut. Also für CJ Henderson von Florida eine sehr gute Combine. Es gab aber ein paar wirklich auffällig gute Cornerbacks. Tony Pride von Notre Dame war auch richtig schnell, hat sich super bewegt. Dann gab es einen, den ich ehrlicherweise noch gar nicht gesehen habe und auch noch nicht wirklich so auf dem Radar hatte, wo ich den Namen auch nicht kenne, ehrlich gesagt. Aber der, ich versuche ihn mal richtig auszusprechen, Javelin Guidry, vermute ich, von Utah auf jeden Fall, der Cornerback. Der ist 4,29 Sekunden auf 40 Yards gelaufen. Das ist Henry Ruggs Territorium, nur um es mal grob zu sagen. Und dazu hatte der 21 Wiederholungen beim Bankdrücken. Das sind die meisten Wiederholungen für einen Spieler, der unter 4,3 gelaufen ist. Überhaupt Combine-Geschichte, also zumindest athletisch mal ein sehr, sehr spannendes Projekt. Das ist dann eben so einer, wo man vielleicht sagt, gut, der wäre irgendwie der 15. Cornerback gewesen, der gedraftet worden wäre oder sowas. Vielleicht eben, dass er sich bei der Combine als ein potenzieller Elite-Athlet entpuppt hat, klettert er halt fünf Spots und ist dann der 10. oder 11. oder 12. oder 9. Cornerback, der irgendwie gedraftet wird. Genau, ansonsten unter den Verteidigern noch Derek Tuschka von North Dakota State, Edge Rusher, der war noch erwähnenswert, einfach weil das auch so ein Fall von einem Spieler ist, der vergleichsweise unbekannt war vor der Combine, also unbekannt in Anführungszeichen, aber eben nicht keines dieser großen Namen-Prospects, keinen, den jetzt jeder kennt, hat dann aber in fast allen Drills innerhalb seiner Position ja mit am besten abgeschlossen und sowas kann sich dann halt auch mal in den späten Runden ein gutes Stück hoch katapultieren, wo Teams dann ja auch mal gerne in der fünften Runde irgendwie sagen, jetzt nehmen wir lieber den athletischen High-Upside-Spieler, als jetzt hier irgendwie auf Sicherheit zu gehen, weil, wenn man ehrlich ist, wie viele Fünftrunden-Picks schaffen es schon in der NFL? Und dann gehen halt viele Teams gerne mal lieber auf die Upside. Und die athletische Upside, dafür ist die Combine halt perfekt. Quarterbacks lasse ich weitestgehend raus, weil ehrlicherweise sind da die athletischen Tests mit am uninteressantesten. Ja, die Drills sind, wenn überhaupt, meistens eher irreführend, weil es halt so gar nichts mit Spielsituationen vergleichbar, irgendwie so gar nicht damit vergleichbar ist, auch wenig damit zu tun hat. Deswegen Quarterbacks werde ich nicht viel zu sagen. Nur eine Sache, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist Tua Tagovailoa. Der ist da sicher erwähnenswert, einfach weil der medizinisch wirklich auf einem extrem guten Weg zu sein scheint nach seiner schweren Hüftverletzung. Da waren jetzt auch die Tests bei der Combine sehr, sehr positiv, also wirklich auf einem extrem guten Weg. Und aller Voraussicht nach kann der bei seinem Pro Day, der ist am 9. April, kann er da von den Ärzten komplett grünes Licht bekommen und soll da voraussichtlich alle Drills machen können. Das wäre für ihn natürlich ein enorm wichtiger Checkpoint mit Blick auf den Draft. Zumindest einen Running Back sollte man, denke ich, erwähnen. Das ist Jonathan Taylor von Wisconsin, der nicht nur bei seinen Medienterminen so in den Pressekonferenzen eine super Figur abgegeben hat, sondern auch einfach brutal schnell in der athletischen Attest und Agilität richtig, richtig gut war. Wenn man halt auch bei ihm bedenkt, dass der über 225 Pfund wiegt. Also ist kein leichter, reiner Speedster, aber er hat halt eine enorme Geschwindigkeit, die er mit einer Physis kombiniert. Und dafür, dass er eben auf seinem Gewicht sozusagen war, hat er deutlich besser performt als gedacht. Und vielleicht für ihn könnte die Combine bedeuten, dass er auf einigen Boards vom Nummer 2 oder Nummer 3 Back, je nachdem halt, wie man die dann anordnet, zum Nummer 1 Back dieser Klasse hochgeklettert ist. Das kann dann durchaus sein, dass die Combine eben, ja, wenn für ein Team eben nur Nuancen so zwischen zwei Spielern liegen, man zwei Spieler sehr nah beieinander hat, dann können eben die athletischen Werte, vor allem durch die Combine, können dann da so ein bisschen den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben. Und da hat Jonathan Taylor von Wisconsin sehr gute Argumente für sich gesammelt. Vor allem, und damit kommen wir mal so zu ein paar Verlierern, finde ich fast ein bisschen hart, aber so ein paar Spieler, deren Draft-Aktien eher nach unten gegangen sind nach der Combine. Vor allem kann das eben einen Ausschlag geben, wenn Konkurrenten auf der Position eher hinter den Erwartungen bleiben. Und so war es bei den Running Backs mit Zach Moss von Utah, so gewissermaßen eben das Gegenstück zu Taylor. Zach Moss war unterm Strich einfach in so ziemlich allen Tests ein bisschen schlechter als gedacht. Jetzt nicht katastrophal, aber war im Sprint schlechter, war in Explosivitätsdrills schlechter, die ja für einen Running Back nicht unerheblich sind. Man muss bei ihm fairerweise den Pro Day abwarten, weil nach der Combine ist dann, oder wurde zumindest berichtet, dass der sich am Oberschenkel leicht verletzt hatte. Aber gerade wenn wir auf Running Backs, Wide Receiver, Cornerbacks schauen, da können halt schlechte Athletiktests echt dann auch flott dazu führen, dass man abrutscht. Und Zach Moss muss einen sehr, sehr guten Pro-Day hinlegen, gerade auch was die Tests angeht, um das wieder so ein bisschen gerade zu rücken. Kategorie schlechte Athletiktests abrutschen, da fällt auf jeden Fall auch Jawan Jennings, der Wide Receiver von Tennessee, mit rein. Klingt jetzt natürlich ein bisschen doof, wenn man das hinterher sagt, aber ich habe den gerade so in meiner Receiver-Top 15 und ich hatte den Hype nicht so richtig verstanden. Der ist halt ein Contact-Monster, der macht wahnsinnig viel auch nach dem Catch, läuft mit einer unglaublichen Physis mit dem Ball in der Hand, aber ist jetzt halt bei der Combine eine der langsamsten Zeiten über 40 Yards gelaufen, hatte den zweitschlechtesten Hochsprung, also da sind Speed und Explosivität schon massive Fragezeichen und das kann dann auch schnell Richtung vierte Runde oder sowas gehen. Also ich habe ihn nicht ganz so tief, aber könnt mir gut vorstellen, dass Jawan Jennings für den die Combine wirklich bedeutet, dass er vielleicht sogar eine Runde abrutscht im Vergleich zu dem, wo ihn einige Teams vor der Combine hatten. Aber vielleicht der deutlichste Verlierer der Combine dieses Jahr war in meinen Augen AJ Epenesa, der Defensive End von Iowa. Der war eigentlich ein sicherer Erstrundenkandidat vor der Combine, weil man muss auch sagen, klar, Chase Young überstrahlt so alles, aber hinter Chase Young ist die Edge-Klasse mit ziemlich vielen Fragezeichen bestückt. Also da ist die Free Agency dieses Jahr in der NFL sehr, sehr gut besetzt, was Edge-Verteidiger angeht. Die Draft-Klasse auf Edge sieht ziemlich dünn aus, muss man schon so sagen. Epenesa, so für die allermeisten, war der so der logische Nummer 2-Kandidat, so ein bisschen so ein Edge Tackle-Hybrid, der dann bei Third Down zum Beispiel auch nach innen rücken kann, wie so ein Trey Flowers beispielsweise das bei den Patriots und dann jetzt bei den Lions macht. Der hat bei der Combine so schlecht getestet, dass es mich nicht wundern würde, wenn der zumindest mal bis ganz ans Ende der ersten Runde fällt, vielleicht sogar bis in die frühe zweite Runde. Also so drastisch können dann halt teilweise solche Combine-Ergebnisse und Auftritte auch sein. Epenesa war Der langsamste Edge-Spieler auf 40 Yards hatte gerade mal 17 Wiederholungen beim Bankdrücken. Also wenn ihr jetzt kurz euch zurückerinnert, wie ich gerade von den Cornerbacks gesprochen habe, die 20 zum Teil geschafft haben, da willst du natürlich von einem Edge- bzw. Interior-Defensive-Lineman willst du eigentlich deutlich mehr sehen. Also hat nicht mal diese Power, diese Stärke nachweisen können, die sein Spiel eigentlich ausmacht. War schlecht bei den Agilitätstests, nur der Hochsprung war gut. Man musste aufpassen, dass die Combine nicht, dass man die nicht überbewertet und das Tape definitiv immer darüber stellt. Das steht völlig außer Frage. Aber Epenesa ist vielleicht so ein Fall, wo die Zahlen für manche Teams so schlecht sind, dass der einfach ein paar Spots auf dem Big Board abrutschen wird. Das glaube ich, kann man schon relativ sicher sagen. Und das trifft, glaube ich, auch auf meinen letzten Namen zu. Nochmal ein ganz großer Name, Derek Brown. Derek Brown ist der Defensive Tackle von Auburn, den die allermeisten eigentlich als sicheres Top-10-Prospect eingestuft haben. Daniel Jeremiah vom NFL Network, der hatte den in seinem Big Board vor 2 Wochen als Nummer-2-Spieler, also overall Nummer-2-Spieler. Und für diese hohen Einschätzungen, die er insgesamt bekommt, da war seine Combine schon echt, echt enttäuschend. Derek Brown, der war, ich habe jetzt die ganzen Werte gerade nochmal nachgeschaut, der war innerhalb seiner Position im 40-Yard-Sprint der viertschlechteste, im Hochsprung der viertschlechteste, im Weitsprung der sechstschlechteste, im Three-Cone der schlechteste und im 20-Yard-Shuttle der siebtschlechteste. Also in allen Tests eigentlich mit einer der schlechtesten Spieler. Und das ist halt schon eine Ansage. Und das ist dann vielleicht auch ein Fall, wo Teams mit dem im Hinterkopf nochmal zurück zu seinem Tape gehen und sagen, was davon sieht man vielleicht doch mehr auf Tape, als es uns bisher aufgefallen ist. Und was bedeutet es dann für unser Big Board? Und Derek Brown könnte einer sein, der durch die Combine ein paar Spots im Draft verloren hat. Der wird jetzt nicht irgendwie aus der Top 20 fallen, das glaube ich nicht, aber der galt eigentlich, also ich habe den eigentlich immer in Top 8 Picks gesehen in Mock Drafts. Das würde ich jetzt nicht mehr so sicher behaupten. Also ich glaube, da haben sich andere Spieler nach vorne geschoben. Isaiah Simmons natürlich allen voran, der diesen sicheren Platz in der Top 8, denke ich, mit der Combine jetzt hat, und Derek Brown könnte vielleicht, wird er so auf 10, 12, sowas in diese Richtung so ein bisschen zurückrutschen. Das würde ich absolut nicht ausschließen. Das waren jetzt sehr, sehr viele Namen. Ich wiederhole noch mal ein paar, nur damit ihr einen groben Überblick habt. Also ich habe unter den Gewinnern, beginnend mit Isaiah Simmons, der für mich eben vom Top 12 Richtung Top 8 Pick gegangen ist. Denzel Mims, der Wide Receiver von Baylor. In meinen Augen mindestens ein Zweitrunden-Pick. Vielleicht hat er sich mit der Combine sogar in die erste Runde geschoben. Dann Albert O, beziehungsweise Albert Okwuegbunam, der Tight End von Missouri. Der hat sich, glaube ich, in eine mittlere Runde geschoben mit der Combine, mit sehr, sehr guten Athletiktests. Die starke Offensive-Tackle-Klasse hat ihren Ruf bestätigt bei der Combine, allen voran Tristan Wirfs von Iowa, aber auch Mekhi Becton, Ezra Cleveland. Da gab es ein paar sehr, sehr gute Tackles, die das im Prinzip bestätigt haben, was wir gedacht haben. Ähnlich bei der Wide-Receiver-Klasse. Die Top-Kandidaten Judy, CeeDee Lamb, die haben mehr oder weniger das gemacht, was man erwartet hat. Aber es gab eben einige, die Fragen beantwortet haben. Mims habe ich ja schon gesagt, Justin Jefferson, Michael Pittman. Chase Claypool ist so der spannende, potenzielle Tight End Wide Receiver Hybrid oder beziehungsweise der umschult. Und dann Cornerbacks, auch da starke Klasse. Viele Spieler konnten sich noch nach vorne schrauben. CJ Henderson hatte eine sehr gute Combine. Tony Pride von Notre Dame, richtig schnell. Und dann eben der, den ich bereits angesprochen hatte, Javelin Guidry von Utah, der wahnsinnig, wahnsinnig schnell war und dazu auch echt Power beim Bankdrücken gezeigt hat. Running Backs, Jonathan Taylor, den sollte man da auf jeden Fall erwähnen. Und dann ein paar Spieler, für die Combine nicht so gut war. Zach Moss von Utah, der Running Back, Jawan Jennings, der Wide Receiver von Tennessee, AJ Epenesa, Defensive End von Iowa, der war eigentlich auch ein Erstrundenkandidat und ist es vielleicht auch immer noch. Mal schauen, wie weit er jetzt abrutscht. Gesagt, man sollte auch nicht überreagieren. Und Derek Brown, der einfach für das, was man von ihm erhofft hat, dann schon eine enttäuschende Combine hatte. Ich glaube, das muss man schon so sagen. Ich hoffe, ihr habt damit einen ganz guten Einblick zur Combine gewonnen und wer da inwieweit überzeugen konnte, wer eher nicht so. Wie gesagt, immer bedenken, dass man die Combine mit sehr viel Vorsicht in seine Bewertung einfließen lassen sollte. Aber man sollte sie halt auch nicht komplett ignorieren. Ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen. Und mit den Eindrücken, die ich jetzt hier zusammengefasst habe, solltet ihr, denke ich, die wichtigsten Punkte so von dieser Combine-Woche, die man für den weiteren Draft-Prozess mal zumindest im Kopf abgespeichert haben sollte, hoffentlich auf einen Blick zusammen haben. In diesem Sinne, macht es gut. Teilt die Folge gerne auf Social Media. Lasst uns gerne weiter iTunes-Reviews da. Das hilft uns echt. Und dann hört ihr uns am Donnerstag. Ciao, ciao.